Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ja, da haben wir dann doch alle mal aufgehorcht heute, nicht wahr?
Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren.
Angela Merkel wird sich also peu à peu aus der Politik zurückziehen. Sie wird nicht nur auf ihren Parteivorsitz verzichten, sie will auch keine weitere Kanzlerinnenkandidatur und überhaupt will sie sich komplett aus der Politik zurückziehen, wenn diese Legislaturperiode vorbei ist. Ulrike Winkelmann, das ist meine Kollegin, die ist Politikredakteurin beim Deutschlandfunk. Die findet diesen Rückzug von Merkel nicht überraschend, aber sie findet eine Sache besonders bemerkenswert.
Und die besondere Ironie liegt natürlich darin, dass der Hauptverursacher für das ganze Debakel, Horst Seehofer, nun noch im Amt ist, während sie ihren Rückzug ankündigt.
Ulrike wird da in diesem Podcast noch weiter in die Analyse gehen und wir kümmern uns natürlich auch um die Frage, warum die Bundeskanzlerin ihren Entschluss jetzt nach der Hessenwahl verkündet hat. Einschätzungen also bei uns im frischen Podcast vom Update am Montag, den 29. Oktober. Dann gucken wir nach Brasilien. Auch da ist ja gewählt worden und da geht es in den kommenden Jahren wirklich um viel. Denn der neue Präsident Jair Bolsonaro, der ist ein rechtsextremer Präsident und einer, der die Militärdiktatur verehrt. Mit der hatte Brasilien ja wirklich nun lange genug zu tun, von 1964 bis 1985. Was wird sich für Brasilien verändern? Muss sich das Land wirklich verabschieden von der Demokratie, die ja in Brasilien eben noch gar nicht so alt ist? Die Zeichen stehen nicht wirklich gut, das sagt unsere Brasilien-Korrespondentin Anne Herberg.
Aber ich denke schon, dass es das Ende eigentlich ist von der Demokratie, in der Brasilien eigentlich die letzten 25 Jahre gelebt hat.
Welche Rolle die Opposition da vielleicht noch einnehmen kann unter Bolsonaro, auch dazu mehr. Und wir gucken uns ein echtes Wunderwerk an, ein echtes Wunderwerk im Meer, die Auster. Ja, die kann nämlich Wasser filtern und das ist gut, besonders für New York, wie die Auster dem Big Apple helfen kann. Infos in diesem Podcast, ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Salamitaktik könnte man das auch nennen oder nennt man das wohl. Erst den Vorsitz der CDU abgeben, dann nicht mehr als Kanzlerin kandidieren bei der nächsten Wahl und auch nicht mehr für den Bundestag. Das hat Angela Merkel heute am Tag nach der Wahl in Hessen bekannt gegeben. Und wie dieser Schritt einzuordnen ist, darüber habe ich gesprochen mit Ulrike Winkelmann. Die ist Politikredakteurin beim Deutschlandfunk, beschäftigt sich intensiv und ausgiebig mit der deutschen Innenpolitik. Wir haben erstmal drüber gesprochen, also langer Parteivorsitz für Merkel, über 18 Jahre. Warum kann sie heute, am Tag nach der Hessenwahl, jetzt doch für sich entscheiden, 18 Jahre reichen dann auch mal?
Ja, vielleicht musste sie das jetzt tun. Das wird natürlich den Geschichtsschreibern überlassen bleiben, den richtigsten aller Zeitpunkte zu erwählen. Aber es sind jetzt zwei Landtagswahlen für die Union, namentlich für die CDU, sehr schlecht gelaufen. Und sie musste handeln auf eine Weise, dass klar wurde, dass sie jetzt imstande ist, die Nachfolge klar zu machen, den Weg sozusagen zu bahnen für jemanden, den sie sich selbst ausgesucht hat, namentlich Annegret Kramp-Karrenbauer.
Also die Generalsekretärin? Ja.
Die sie ja schon vor wenigen Monaten zur Generalsekretärin gemacht hat, woran klar wurde, dass sie ihre Kronprinzessin sein sollte. Und sie hat jetzt noch die Möglichkeit, das berühmte Heft des Handels in der Hand zu behalten und sich nicht den Zeitläuften auszusetzen, die möglicherweise dann auch über sie hinwegrollen würden in den kommenden Wochen.
Das hat sie ja auch betont, dass sie das, glaube ich, gerne selbst wirklich in der Hand haben möchte und das eben nicht abgeben möchte, wie lange sie jetzt noch Parteivorsitzende ist. Glaubst du denn auch, das ist dieser Schritt jetzt erstmal zu sagen, also Parteivorsitz mache ich dann nicht weiter, ist das der kleinste Schritt, den sie machen kann, damit in der CDU etwas passiert wie eine Art ja, Veränderung, Erneuerung?
Ja, sie hat es ja selbst sehr klar mit der ihrer eigenen Vernünftigkeit auch ausgedrückt, dass sie weiß, dass sie selbst in der Vergangenheit immer gesagt hat, Parteivorsitz und Kanzlerschaft gehören bei der Union zusammen, dass sie jetzt aber die Chance für größer hält als das Risiko. Und genauso dürften das die meisten Analysten auch sehen, dass nämlich eigentlich jetzt nach ihren eigenen Worten sie auch die Kanzlerschaft abgeben müsste. Das kann sie aber nicht von sich aus tun, sondern es wäre Sache von Neuwahlen, dafür zu sorgen. Sie kann jetzt sich aber auch nicht sich hinstellen und Neuwahlen ausrufen. Dazu muss es einen erkennbaren, harten, äußeren Anlass geben. Und deswegen ist dies jetzt der angemessene Schritt. So kann man das, glaube ich, sehen.
Das heißt, es hätte jetzt auch nichts mit konsequent oder inkonsequent zu tun. Das heißt, sie kann einfach auch aus Sachzwängen jetzt gar nicht sagen, also das mit der Kanzlerschaft, das lasse ich jetzt auch sofort bleiben.
Nein, das wäre undeutsch, unmerkelisch und auch unpolitisch, ehrlich gesagt.
Welcher Druck ist denn der größere gewesen für Merkel? Der eigene quasi, der aus ihr selbst kommt, oder ist es doch eher der Druck von außen, bedingt jetzt eben auch durch diese beiden Wahlen, Bayern und Hessen?
Das kann nur Merkel selbst sagen, wie groß ihr eigener innerer Druck ist. Aber man kann ihr, glaube ich, zutrauen, dass sie selbst erkannt hat, wie schlecht es in der Großen Koalition gerade läuft. Und die besondere Ironie liegt natürlich darin, dass der Hauptverursacher für das ganze Debakel, Horst Seehofer, nun noch im Amt ist, während sie ihren Rückzug ankündigt. Sie selbst hat das angedeutet, indem sie eben auf die Unhaltbarkeit der Regierungszustände hinwies und alle im Saal wussten, dass eigentlich Horst Seehofer gemeint ist und nicht ihre eigene, vielleicht dann auch nicht ganz so tolle Leistung in den letzten Monaten. Und trotzdem ist sie jetzt halt die Konsequentere. Also sie erklärt, so kann es nicht weiterlaufen und ich gehe jetzt vielleicht auch mit dem Beispiel voran. Möglicherweise folgt ihr ja der amtierende CSU-Chef.
Wie ist denn Merkel eigentlich in der Vergangenheit mit so schlechten Ergebnissen umgegangen?
Na, bisher war sie berühmt als große Aussitzerin. Sie hat ja über die Jahre schlechter werdende Ergebnisse eingefahren, die aber kombiniert waren mit zwischendurch sehr hohen Zustimmungsraten. Also auch wenn für die CDU relativ schlechte Landtagswahlergebnisse reinkamen, gelang es entweder, das dann auch auf die jeweiligen Länderchefs zu schieben, also zu sagen, es hat mit Merkel nichts zu tun. Oder war nach wenigen Wochen oft so, dass die persönlichen Zustimmungswerte, die die Kanzlerin bekam, immer wieder sehr gut waren. Es gab sozusagen also keinen gemessenen Anlass, jetzt für die CDU-Chefin und Kanzlerin eins ihrer Ämter hinzuwerfen.
Angela Merkel wird nicht nur den Parteivorsitz abgeben noch in diesem Jahr, sondern sie will auch ihr Kanzler, ihre Kanzlerschaft nach der aktuellen Legislatur aufgeben. Einschätzungen dazu, wieso, weshalb, warum, ausgerechnet jetzt von Ulrike Winkelmann vom Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Wahl in Hessen war eine gute Möglichkeit, um der Bundesregierung einen Denkzettel zu verpassen. So kann man das Ergebnis von der Landestagswahl in Hessen gestern interpretieren. Aber uns interessiert an dieser Stelle jetzt mal, ist es wirklich nur das? Oder liegen die Stimmverluste für CDU, CSU und die SPD einfach daran, dass die Zeit der Volksparteien vielleicht einfach auch mal vorbei ist? Und das gucken wir uns jetzt genauer an mit Uwe Jun, der lehrt an der Uni Trier Politikwissenschaft und beschäftigt sich intensiv mit Parteien und Parteisystemen in Deutschland. Schönen guten Abend, Herr Jun.
Einen schönen guten Abend.
Herr Jun, die Wahl in Hessen und auch die Wahl in Bayern sind kommentiert worden mit Denkzettel für die schlechte Performance der Großen Koalition in Berlin. Was sagen Sie denn, wenn ich jetzt sage, vielleicht war es das jetzt auch mal mit den Volksparteien? Kann es sein, dass diese Zeit einfach vorbei ist?
Die These wäre nicht neu. Vom Ende der Volksparteien sprach schon der Göttinger Politikwissenschaftler Peter Lösche vor etlichen Jahren. Und ich würde das präzisieren und würde sagen, ja, das ist nicht ganz falsch, aber besser wäre es zu sprechen von der Erosion der Volksparteien. Und das können wir schon tatsächlich über jetzt viele Jahre beobachten. Das ist ein Prozess, der in den 80er Jahren begann und sich in den letzten Jahren dann etwas stärker beschleunigt hat. Und der ist wesentlich auf gesellschaftliche Veränderungen zurückzuführen.
Welche sind das zum Beispiel? Also was hat diese Erosion überhaupt ins Rollen gebracht?
Das Entscheidende ist der Zerfall der sogenannten soziokulturellen Milieus. Damit meinen wir eben, die Kirchenbindung hat abgenommen, die Gewerkschaftsbindung hat abgenommen und damit eben auch die Bindung an die dazugehörigen Parteien wie SPD und CDU, CSU. Und das ist dann wesentlich auch wiederum in den veränderten Bildungsverläufen zu finden. Wir erleben eine stärkere Heterogenisierung, so nennen wir das, also eine Ausdifferenzierung, eine Vielfalt von Lebensstilen, von unterschiedlichen Vorstellungen und Wertinterpretationen. Und deswegen können die Parteien diese verschiedenen Gruppen, die nun in der Gesellschaft vorhanden sind, nicht mehr so stark integrieren, wie das noch in den 50er oder 60er Jahren der Fall gewesen ist.
Wenn das Modell der großen Volksparteien, die ja
eigentlich auch das politische Geschehen dominieren. Wenn das nicht mehr aktuell ist oder sich eben doch so stark wandelt, was kommt denn dann danach oder was sind die Alternativen?
Nun, was wir sehen in den europäischen Demokratien, aber auch in Nordamerika, ist ein Aufstieg des Populismus. Also die traditionellen Parteien, insbesondere eben die früheren Volksparteien, verlieren an Wählern. Und der Populismus ist ein wesentlicher Begünstigter dieses Prozesses. Das heißt, er profitiert und damit auch die populistischen Parteien von diesem Auszehrungsprozess der traditionellen Parteien. Und dann sehen wir aber auch andere Parteifamilien in Deutschland beispielsweise profitieren ja auch schon seit geraumer Zeit die Grünen dann eben von diesem Prozess.
Also Sie haben jetzt gerade so vom Auszehren gesprochen und dass das der Grund ist, dass zum Beispiel Parteien wie die AfD eben auch erfolgreicher werden können. Aber können Sie das noch ein bisschen spezifizieren? Also ich meine, man könnte sich ja auch zum Beispiel für eine linke Partei begeistern, wäre ja im Prinzip auch eine Möglichkeit.
In der Tat sehen wir das auch in einigen europäischen Demokratien. In Spanien oder in Italien können auch linkspopulistische Parteien Erfolge erzielen. Auch in Großbritannien konnte die Labour Party davon profitieren, nicht nur UKIP als rechtspopulistische Partei zuletzt. Also wir sehen das durchaus, dass eben die Parteien die ein populistisches Angebot machen, und die britische Labour Party klingt zwar jetzt traditionell sozialdemokratisch, hat aber auch linkspopulistisches Angebot im Repertoire, dass also diese Parteien ebenfalls davon profitieren. Das sind halt Parteien, die eben gegen die etablierte Politik im Wesentlichen argumentieren und die etablierte Politik für viele Unzulänglichkeiten verantwortlich machen.
Die Zeit der Volksparteien geht langsam zu Ende. Ich denke, das wird noch ein etwas andauernder Prozess sein, aber es gibt eben Gründe dafür, dass zum Beispiel bei uns Parteien wie CDU, CSU oder SPD weiter an Wählern verlieren. Über die Gründe war das Uwe Jun von der Uni Trier. Er ist Politikwissenschaftler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vergangene Woche, das haben wir ja hier ausführlich ausgerollt, wollte ich schon sagen. Ich habe einen, wie nennt man das denn? So eine Kuchenrolle in der Hand, genau. Also wir haben schon ausgiebig darüber gesprochen vergangene Woche. Der Reiseführer Lonely Planet hat Deutschland ja als Top-Reiseziel für das kommende Jahr eingestuft. Knapp geschlagen nur von Sri Lanka auf Platz 1. Ja, und was soll ich sagen? Die Deutschland-Festspiele, so möchte ich es mal nennen, beim Lonely Planet gehen weiter. Und Sebastian Rams weiß auch wie. Wie denn, Sebastian?
Ja, der Lonely Planet stellt in einem Reisebuch satte 500 ultimative Essensempfehlungen vor. Und 6 davon kommen auch wieder mal aus Deutschland.
Die bestehen Wahnsinn.
Zum einen aus dem Gericht selbst, aber auch dem Ort, an dem man das Ganze verköstigen soll. Also nicht einfach irgendwo was essen, sondern genau da. Und wenn man sich das anguckt, was da empfohlen wird, verkommt das aber eher zu so einer Top-Klischee-List, würde ich mal sagen. Denn in Deutschland sollte man unbedingt Folgendes essen. Das heilige Dreigestirn aus Bratwurst, Weißwurst und Currywurst. Und zum Nachtisch würde ich jetzt mal sagen Schweinshaxe, Schwarzwälder Kirschtorte und den tollen Stollen.
Aha, okay. Ja, es klingt wirklich ein bisschen sehr nach Klischee, ne? Also Dresdner Stollen dann aber egal welchen oder doch speziell einen rausgepickt?
Ja, wahrscheinlich meinen Sie den Dresdner Stollen, denn die Location, an der man diesen Stollen essen soll, ist der Dresdner Striezelmarkt. Aber an alle ausgehungerten Lonely Planet und Stollenfreunde, der ist noch nicht offen. Der öffnet erst in einem Monat am 28. November. Und für die Bratwurst, da empfiehlt der Lonely Planet nicht Thüringen, nicht Nürnberg, nein, die Hauptstadt Berlin sollte es sein. Die klare Empfehlung, denn da heißt es, halten Sie einen Grillwalker an oder gehen Sie zu Konopkes Imbiss.
Kenne ich beide nicht. War jetzt schon ein paar Mal in Berlin. Ich habe auch schon einiges an Currywurst verdrückt in Berlin, aber bei den beiden war ich noch nicht.
Ich glaube, mit Grillwalker meinen die diese, weißt du, diese mit den Bauchladen. Und die haben diese und die dann durch die Stadt rennen und Wurst verkaufen. Ich dachte auch, also, welche Laden ist das denn?
Grillwalker.
Aber die, genau, die
meine ich. Alles klar, gut. Also ich bleibe irgendwie dabei. Das klingt doch ein bisschen sehr nach Klischee. Auch bei den Empfehlungen für andere Länder, oder wie ist es da?
Das verstärkt den Eindruck sehr, denn da werden Muscheln mit Pommes in Brüssel empfohlen.
Moule frites, ja.
Ja, genau. Bolognese in, halte ich fest, in Bologna. Hm. Sachertorte in Wien oder Raclette in den Schweizer Alpen. Also jetzt, wo in den Schweizer Alpen, weiß ich nicht. Aber.
Wobei das, jetzt muss man klugscheißen, das, was wir hier ja als Bolognese so kennen, ne, in Bologna, sagt niemand Bolognese Aha. Und es ist auch nicht nur so eine super heavy Soße, wie wir die hier manchmal
danach
kochen.
Danach kann man noch denken mit, und atmen.
Danach kann man wirklich noch denken und auch atmen und fällt nicht sofort ins Fresskoma. Also Lonely Planet hat seine 500 ultimativen Food-Ziele bekannt gegeben, darunter 6 deutsche Empfehlungen wie Bratwurst in Berlin, Stollen in Dresden oder Schwarzwälder Kirschtorte. Na selbstverständlich, wo? Im Schwarzwald.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh, und draußen? Bleh. Ja, draußen fallen die Blätter. Es ist kalt, es ist ein bisschen uselig, es regnet, es herbstet. Sebastian, spiel mal bitte Windmaschine. Hervorragend. Die beste Zeit also, um über Pilze zu sprechen. Aber nicht über die aus dem Wald, sondern über die sogenannten Magic Mushrooms, Zauberpilze. Schon kleinste Mengen machen im Hirn Kirmes. Manche finden das toll, manche eher nicht so. Also im Endeffekt, diese Magic Mushrooms wirken ein bisschen so wie LSD. Jetzt haben Psychologen der Uni Leiden getestet, inwiefern denn diese Pilze unsere Kreativität beeinflussen. Und das Ergebnis, wer Pilze nimmt, ist tatsächlich kreativer. Oha. Stefan Beuting wollte wissen, was wirklich dran ist an der Sache.
In Amsterdam sitzt die Psychedelic Society der Niederlande. Die Gesellschaft möchte Menschen helfen, sich verantwortungsvoll und sicher mit psychedelischen Substanzen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel mit Pilzen. 40 Autominuten von Amsterdam entfernt ist die Stadt Leiden. Dort arbeitet der Psychologe Bernhard Hommel an der Frage, wie sich geistige Leistungsfähigkeit und besonders Kreativität steigern lassen. Es war so betrachtet nur eine Frage der Zeit, bis die beiden, Wissenschaftler und Pilzfreunde, sich mal treffen würden, um gemeinsam was in Sachen Kreativität zu machen.
Das Ganze war also angekündigt von der Gesellschaft als ein Event, wo für Geld Pilze zur Verfügung gestellt werden, die dann konsumiert werden. Von Leuten, die das gewöhnt sind.
Jeder Teilnehmer bekam einen Umschlag. Darin Aufgaben, die mit Kreativität zu tun haben. Jeder machte 2 Tests. Einen völlig nüchtern und den anderen mit der Hilfe vom Zauberpilz. Etwa einem Zehntel der normalen Dosierung zum Heilwerden. Die Wissenschaftler nennen das Microdosing. Die Annahme, die Probanden werden durch den Pilz leistungsfähiger und kreativer.
Also Kreativität ist ja ein großes Wort und niemand weiß genau, was das denn so ist. Und es besteht ja sicherlich aus mehreren Teilen, die zum Teil relativ unzusammenhängend sind. Und uns ist es immer gelegen, 2 verschiedene Arten zu unterscheiden. Das divergente Denken ist dasjenige, was man beim Brainstorming benutzt. Also ein typischer Test ist, man gibt den Leuten einen Backstein oder zeigt einen Stift und sie haben dann so und so viele Minuten, um aufzuschreiben, was man alles damit machen kann.
Beim konvergenten Denken geht es um genau definierte Problemlösungen. Die Aufgabe, finde die Gemeinsamkeit von Gegenständen und kreuze an oder ähnliches. Hier gibt es genau eine richtige Lösung.
Was merkwürdig ist, dass konvergentes und divergentes Denken sind normalerweise unabhängig voneinander, in dem Sinne, dass Faktoren entweder das eine oder das andere verbessern und manchmal sogar das jeweils andere verschlechtern.
Entweder gut entspannt herumspinnen oder konzentriert ein Problem lösen. Die Pilze scheinen genau diesen Kreativitätsgegensatz aufzulösen.
Das war für uns relativ ungewöhnlich.
Es ist eine wunderschöne Vorstellung. In mir döst das Genie herum und ich muss nur die Kette ein bisschen lockern. Meinen kreativen Geist stelle ich mir als fetten Sportwagen vor, der ständig mit angezogener Handbremse herumfährt. Der Pilz mit seinem LSD-ähnlichen Wirkstoff schließt die Kette auf, löst die Handbremse. Aber so einfach ist es leider nicht. Weil Kreativität zwar gern gesehen, aber schwer zu messen ist.
Es geht fast immer nur um Problemlösen dabei.
Karl-Heinz Brodbeck, Kreativitätsforscher und Philosoph. Ihm ist das Modell der Psychologen, das auf das Testen von Problemlösungsfähigkeit ausgerichtet ist, viel zu eng.
Kreativität ist das, was einer Neuheit, eines Gedankens, einer Erfahrung, einer Wahrnehmung und einem damit verbundenen Wert, also einer Bewertung, es ist nützlich, es ist gut, es ist schön, gemeinsam ist. Also ausgedrückt, wenn ich 2 Kreise male, die sich überschneiden, in den einen reinschreibe neu, in den anderen wertvoll, dann ist die Schnittmenge das, was ich kreativ nennen würde.
Wenn ich nach Rezept Kuchen backe, wenn ich im Wagen sitze und ein Reh auf der Straße erscheint und ich ausweiche, in beiden Fällen bin ich kreativ. Aber immer in einem speziellen Kontext. Immer geht es um ein begrenztes Setting. Immer um kognitive Leistungen. Und das, sagt Brodbeck, ist nur ein Teil des Phänomens Kreativität.
Manchmal kann eine Lösung in der Handlung bestehen oder im Schweigen.
Und manchmal entsteht Kreativität in Gruppen und manchmal in bestimmten Situationen, die unmöglich von Psychologen betestet werden können.
Ich glaube nicht, dass Einstein leichter auf seine spezielle Relativitätstheorie gekommen wäre. Das war eher die Langeweile in seinem Büroalltag, ja, wo man sieht, dass es ganz merkwürdige kreativitätsfördernde Faktoren geben kann. Auch Langeweile kann solch ein Faktor sein.
Langeweile ist gut für Kreativität. Stress ist abträglich. Aber ob und wann dich die Kreativität dann konkret anfällt, das ist kaum zu kontrollieren. Jetzt sofort Pilze kaufen und mikrodosieren und feste mit dem Kreativitätsschub rechnen? Nö. Zum einen fehlt in der Untersuchung die Kontrollgruppe, also sind statistische Effekte und Messfehler nicht ausgeschlossen. Und dann ist der tatsächlich gemessene Kreativitätsunterschied ohne und mit Pilz sehr klein, sagt Hummel selbst.
Die Evidenz, die ich im Augenblick anbieten könnte, wäre für mich zu wenig, um Ihnen das konkret zu empfehlen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und wir kommen jetzt zu Brasilien. Ich habe es ja gerade schon gesagt, auch da ist gestern gewählt worden. Wichtige Wahl im fünftgrößten Land der Welt. Es gibt einen neuen Präsidenten, der sich offen rechtsextrem präsentiert, Jair Bolsonaro. Und wir wollen jetzt mal zusammen mit unserer Korrespondentin in Brasilien, mit Anne Herberg, schauen, wie wahrscheinlich das ist, dass er Brasilien tatsächlich zu einer Diktatur umbaut. Hallo Anne.
Hallo.
Anne, Bolsonaro macht ja jetzt überhaupt kein Geheimnis daraus, dass er sich nach der Militärdiktatur zurücksehnt. Er hat schon gesagt, dass er gerne Generäle an die Spitzen von seinen Ministerien setzen möchte. Ist es jetzt völlig abwegig zu befürchten, dass es in Brasilien wieder eine Diktatur geben könnte?
Ich glaube, die Art von Militärdiktatur, die ja Bolsonaro auch verherrlicht hat, also dieses Bild, was man davon im Kopf hat aus den 70er und 80er Jahren, so wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber ich denke schon, dass es das Ende eigentlich ist von der Demokratie, in der Brasilien eigentlich die letzten 25 Jahre gelebt hat. Es ist ja zum ersten Mal so, dass die Rechte, die extreme Rechte und auch die Militärs an die Macht gekommen sind auf legitime Weise. Es gab legitime Wahlen, das ist alles korrekt abgelaufen. Und Bolsonaro hat aber angekündigt, er wird auch Ministerien mit Militärs besetzen wollen. Und die Art und Weise, wie er sich einfach gegenüber Institutionen geäußert hat, die Art und Weise, wie er einfach auch kein Problem hat, Institutionen zu, ja, ihm die Legitimität abzusprechen, angefangen von den Medien, angefangen aber auch der Justiz, wenn es nicht so läuft, wie er das für richtig hält. Das haben wir jetzt in diesem Wahlkampf mehrmals gehört und mehrmals mitbekommen von ihm. Und wenn man in seine Geschichte schaut, er kommt aus dem Militär, ist dort aufgefallen als ein aufmüpfiger Typ, der selbst mal einen Bombenanschlag gemacht hat, weil ihm was nicht gepasst hat. Also so einer ist das. Und auch wenn er jetzt in seiner Wahlrede in der Wahlnacht gesagt hat, ja, er fühle sich der Verfassung und der Demokratie verpflichtet, weiß man nicht, was man davon halten soll. Weil eigentlich, muss man sagen, müsste es selbstverständlich sein, dass in der fünftgrößten Demokratie, die Demokratie und die Institutionen geachtet werden.
Wie einfach oder schwer würde es ihm die brasilianische Verfassung denn überhaupt machen, seine Pläne durchzusetzen?
Die brasilianische Verfassung ist eine demokratische Verfassung. Die Frage ist, inwieweit achtet er sie wirklich? Und das Problem ist, glaube ich, dass Brasiliens Demokratie, anders zum Beispiel als in den Vereinigten Staaten von Amerika, da hat man ja auch gesagt, als Trump gewählt worden ist, naja gut, irgendwie dieses System aus Checks and Balances, das wird diesen Typ schon irgendwie so ein bisschen, ja, ich sage mal, in einem kleinen Ställchen halten. Das wird ihn schon auch ein bisschen kontrollieren können. In Brasilien muss man sich das wirklich fragen, denn die Institutionen sind sehr schwach. Wir haben das gesagt. Sehen vor einigen Jahren bei dem Amtsenthebungsverfahren gegen die Ex-Präsidentin Dilma Rousseff, das sehr zweifelhaft war. Wir sehen das, wenn der aktuelle noch Präsident Thema vom Parlament geschützt worden ist, statt dass Korruptionsermittlungen gegen ihn angefangen werden konnten. Also da herrscht ein System des Klüngels und ein System der Vetternwirtschaft, das es einfach wirklich sehr fragbar macht, inwieweit dieses da ein System der Checks and Balances existiert, das Bolsonaro eben auch von dieser Seite so ein bisschen kontrollieren kann.
Aber ich meine, es gibt ja auch immerhin zum Glück noch eine Opposition in Brasilien. Welche Mittel hat die, sich diesem neuen Präsidenten vielleicht eben auch in den Weg zu stellen bei Entscheidungen, die eben zu einer neuen Art von Diktatur für Brasilien führen könnten?
Nach wie vor funktionieren die Institutionen und da ist die Opposition auch vertreten, obwohl sie in dieser Wahl, das muss man ja auch immer sagen, nach wie vor, also sehr viel an Einfluss verloren hat. Bolsonaro hat sich ja auch im Kongress und auch in den Städten sehr stark positioniert. Es gab aber durchaus eben auch Leute von der Opposition, die gewählt worden sind. Es gibt die sozialen Bewegungen, die sehr mobil machen. Es gibt nach wie vor eine Justiz, die da ist und die funktioniert. Und es gibt eben auch, jetzt gab es die Aufrufe zum Beispiel von Menschenrechtsorganisationen, dass das wirklich ganz wichtig ist, dass, ja, dass die Menschenrechte eingehalten werden, dass das kontrolliert wird. Und ich denke, da spielt auch der Druck der Straße eine große Rolle. Und ich denke, da spielt auch der internationale Druck eine ganz große Rolle, dass man da einfach die Kommunikation aufhält, das ganz genau beobachtet, was da passiert und dann eben auch reagiert.
Jair Bolsonaro wird der neue Präsident von Brasilien, ein Mensch, ein Mann, der sich offen rechtsextrem positioniert und der, so wie wir gerade von unserer Korrespondentin in Brasilien, von Anne Herberg, erfahren haben, versuchen wird, dieses Land nach seinen Plänen umzubauen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Island of the Great Oyster hätte ich auch schön gefunden, auch wenn es ein bisschen länger ist. Und man es ein paar Mal sagen muss, bis man sich's merken kann, ein bisschen länger als Big Apple. Also es geht um New York, ja, auch bekannt als Big Apple. Aber diese Stadt hatte früher wirklich mal einen anderen Spitznamen, nämlich Island of the Great Oyster. Genau, es geht um die Auster, die manche ja ganz gerne so wegschlürfen. Ja, die stand früher mal wirklich für diese Stadt, für New York, aber die Zeiten, dass an der Küste von New York Austernbänke beheimatet gewesen sind, die sind eigentlich schon länger vorbei. Deswegen läuft dort jetzt ein riesiges Umweltschutzprojekt, um die Auster erneut anzusiedeln. Unser Reporter Sebastian Rahms, der hat sich heute mal genauer mit der Auster befasst. Sebastian, was haben die New Yorker denn eigentlich genau vor? Vielleicht kannst du uns das nochmal sagen.
Ja, an der Küste von New York soll eben die Auster, die ja zu den Muscheln gehört, wieder richtig Fuß fassen, im wahrsten Sinne des Wortes, und fester Bestandteil des Ökosystems werden, denn wegen Überfischung und extremer Wasserverschmutzung ist die Auster dort am Anfang des 20. Jahrhunderts fast ausgestorben und davon hat sie sich eben bisher nicht mehr richtig erholt. Das soll sich eben jetzt ändern und bis zum Jahr 2035, halte ich fest, sollen 1 Milliarde Austern vor New York angesiedelt werden und deswegen auch eben der Name The Billion Oyster Project.
1 Milliarde, Wahnsinn. Wo sollen die alle herkommen?
Ja, ganz interessant. Bei dem Renaturierungsprojekt sind viele Freiwillige am Start, auch mehr als 100 Schulen und die sammeln jede Woche die leeren Austernschalen aus 70 Restaurants. Und da kommt echt einiges zusammen, denn nach Schätzungen verputzen die New Yorker pro Woche eine 500.000 Austern.
Okay.
Ja, und die übrig gebliebenen Austernschalen, die werden dann erstmal natürlich schön gereinigt. Dann kommen da frische Austernlarven rein und die so bestückten Austern, die werden dann auf Container im Meer vor der oder an der Küste von New York ausgesetzt und bisher sollen es schon 28 Millionen Stück sein.
Aber warum die Auster? Also ist das in erster Linie, ist das was Nostalgisches, weil die dort eben mal heimisch gewesen sind oder ist die einfach so wichtig fürs Ökosystem?
Ja, wir reden von Amerika. Die Vermarktung des Projekts hat so einen Schuss Historie und Nostalgie bestimmt geholfen. In erster Linie geht es aber natürlich klar um das Ökosystem Küstengewässer mithilfe der Auster wieder fit zu machen. Ja, und die besondere Rolle der Auster dabei, die hat mir Achim Wehrmann vom Forschungsinstitut Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven erklärt.
Ja, die Rolle der Auster ist die, dass sie eine sogenannte lebensraumgestaltende Art ist. Das heißt, aufgrund der Tatsache, dass sie in so großen Mengen vorkommt, dass sie relativ erfolgreich in der Vermehrung ist, dass sie schnell wächst und vor allen Dingen, dass sie so riffähnliche Strukturen aufbaut. Das alles führt dazu, dass sie diese Funktion als ökosystemgestaltende Art hat.
Ja, heißt, Austernbänke dienen selbst eben als Lebensraum für viele andere Organismen und bieten ihnen Schutz- und Rückzugsmöglichkeiten. Für viele Fischarten dienen Austernbänke auch als Kinderstube und in New York gibt es zum Beispiel schon wieder mehr Fische und Krabben vor Ort. Also auf der einen Seite ist die Auster eine, ja man kann sagen, Architektin des Meeres und auf der anderen Seite auch eine verdammt gute Reinigungskraft, weil sie das Wasser filtern kann.
Zeigen die Millionen Austern vor New York bei der Wasserqualität denn auch schon eine Wirkung? Merkt man da schon was?
Ja, das merkt man. Katie Moscher, die Leiterin des Renaturierungsprojekts, die hat gesagt, das Wasser in New York im Hafen sei seit 150 Jahren nicht mehr so sauber gewesen wie jetzt, obwohl ja noch viele Austern dazukommen sollen. Und das liegt an den Filtereigenschaften der Austern, sagt Achim Wehrmann.
Man muss bedenken, eine Auster, die ungefähr 10 cm groß ist, filtriert ungefähr 3 Liter Wasser in der Stunde. Und wenn man weiß, dass auf 1 Quadratmeter Austernriff mehrere hundert Austern sitzen, so muss man davon ausgehen, dass die Austern in der Lage sind, pro Stunde auf einem Quadratmeter Riff mehrere Kubikmeter Wasser zu filtrieren. Und wenn man mal auf so einem Austernriff war, dann sieht man auch, dass das Wasser deutlich klarer ist als in der weiteren Umgebung.
Ja, und das Bundesamt für Naturschutz, da war ich eben auf der Seite, gibt für die europäische Auster zum Beispiel einen Filtrierungswert von 240 Liter pro Tag pro Auster an.
Wahnsinn.
Also da kommen, Austern können 20 bis 30 Jahre alt werden, auch ein stolzes Alter, ganz schöne Mengen an Wasser an Filtrierten zusammen.
Schadet das denn nicht der Auster? Also wenn die im Endeffekt immer mehr schädliche Stoffe eben aus dem Meer rausfiltert, ist das nicht auch für die dann, weiß ich nicht, ungesund oder so?
Doch, klar, das auf jeden Fall. Also bei zu hohen Schadstoffkonzentrationen sterben Austern dann auch eben vorzeitig ab. Aber ansonsten können Muscheln damit relativ gut umgehen. Also ein Teil der Schadstoffe wird normalerweise wieder ausgeschieden, sagt Achim Wehrmann. Aber ein Teil kann auch im Muskelfleisch eingelagert werden. Das können Gifte sein, industrielle Schadstoffe, aber auch Krankheitserreger. Zum Beispiel auch Bakterien, die eine Vibrioninfektion auslösen können. Fragt man sich, was ist das? Mhm. Dazu gehören zum Beispiel eben auch Choleraerkrankungen. Und das ist dann schon gefährlich.
Also wenn ich jetzt nochmal ans Essen denke, ne, denke ich so, warum sollte ich mir sowas reinschlabbern? Wenn die schon vorher so viel rausgefiltert hat und das eventuell, das, was sie rausgefiltert hat, irgendwo in sich selbst einlagert. Ist vielleicht auch dann ein bisschen ungesund, die zu essen, oder?
Sonja, gute Fragen sind Gold wert.
Na gut, also wir beantworten diese Frage vielleicht morgen. Wir können ja noch mal ein bisschen nachrecherchieren. Das war das Update für heute Abend, Montagabend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Sebastian Rams und ich sind morgen wieder für euch da, also am Dienstag ab 18 Uhr.
Tschüss.
Wir wünschen einen schönen Abend. Bis bald. Sonja Meschkat, mein Name. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.